Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. Ein Mann sitzt zusammengekrümmt am Steuer seines Autos, weinend. Ein halbes Jahrzehnt lang hatte Cody Patterson versucht, seit 2002 in einem Naturschutzgebiet in Kalifornien 300 Hektar Wald wieder aufzuforsten. Durch Brände sind diese Hektar zerstört worden. Er hatte recherchiert, er hatte alle Baumsorten identifiziert, bis spät in die Nacht Tausende von Tannenzapfeln über die Jahre gesammelt. Seine Kinder sind aufgewachsen, wie er da im Garten seine kleinen Bäumlinge zog, hat sich Mühe gegeben und pflanzte letztendlich 700 Jungpflanzen auf der verbrannten Fläche in Kalifornien. Sie versucht natürlich, die kleinen Keime, die Bäumchen zu beschützen vor Hitze, Kälte, Ratten, Kaninchen, alles, was es so gibt im Umfeld. Und deswegen hatten sie so mit Metallgitter da drum gestellt, damit die Setzlinge eben gut geschützt waren. Aber was sie nicht berechnet hatten, ist, dass die Sonne die Metallgitter so erhitzte, dass die Strahlungshitze die kleinen Bäumchen ziemlich zerstörten. Die neu jungen Triebe wurden verbrannt. Und in der Zeit wurden dann von den 700 gepflanzten 650 vernichtet. Durch die Hitze, durch die ausbleibenden Regenfälle blieben am Ende nicht viele und er war am Boden zerstört. Der Sommer nach dem schweren Brand in Kalifornien 2002 folgte der Sommer 2003, der bis heute als der heißeste Sommer, seit Wissenschaftler das aufzeichnen, bezeichnet wird. Und dann wird es interessant, wenn man sich damit beschäftigt, geben alle Klimaforscher zu, dass es wirklich nicht der heißeste Sommer in dieser Welt bisher war. Es gibt nicht ein Jahr, das alle Hitzerekorde offensichtlich übertrumpft hat. Und man glaubt nicht, wann das war. Luther hat es erlebt. 1540 war der heißeste Sommer. Einige wissen es, die Regine nicken. 1540, muss man sich mal vorstellen. Und selbst die Klimaforscher, die sich an wissenschaftlichen Daten orientieren, sagen, das war tatsächlich der heißeste Sommer bisher auf dieser Erde, von dem man weiß. Das schreibt übrigens eine Forschergruppe um Oliver Wetter, der Name scheint Programm zu sein, von der Universität Bern im Fachblatt Climate Change. Wer den Link haben möchte vom Internet, kann das gerne von mir dann bekommen. 11 Monate, 1540, kein Tropfen Regen, extreme Hitze in ganz Europa. Überall gibt es Berichte, Notizen. Und sie enthüllen die grausamen Details einer gigantischen Katastrophe in diesem Jahr. Bäche trockneten aus, Flüsse wurden immer schmaler, selbst große Ströme, die uns bekannt sind, Elbe, Rhein, Seine, waren, Zitat der Leute damals, waren so klein, dass man zu Fuß durchgehen konnte. So die Zeitzeugen. Martin Luther lebte noch, allerdings war er in den Monaten der Dürre nicht in seiner Stadt Wittenberg. Dort nämlich in Wittenberg machte der Stadtrat sich auf die Suche nach den Schuldigen für diese Dürre. Eine Frau und drei Männer wurden der Hexerei beschuldigt und für die Dürre verantwortlich gemacht. Sie wurden wegen Weiden- und Wiesenvergiftung verurteilt und tatsächlich verbrannt. Jetzt zu unserem Predigttext. Noch länger her. Auch in der Zeit des Propheten Jeremia blieb der Regen aus. Die Provinz Juda in Israel traf es besonders hart. Kein Wasser mehr in den Brunnen, nicht ein Tropfen. Auf den Feldern verdorrte der letzte grüne Grashalm. Vers 1, dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda, das ist Vers 2, den habt ihr noch nicht gehört. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Wer ist schuld an so einer Dürre, an einer Naturkatastrophe? Wer ist schuld? Damals im Mittelalter, 1540, haben sich die Leute auf die Suche gemacht. Wer ist der Schuldige? Oder in Kalifornien? Das sind die Menschen, die die Ressourcen ausbeuten, und zwar rücksichtslos. Es sind große Firmen und Autos. Die Schuldigen werden gesucht und offenbar auch gefunden. Und dann fragt man sich, warum griff Gott in dieser lebensbedrohlichen Dürrezeit damals zu Jeremias Zeiten nicht ein? Das waren die Fragen, die die Menschen damals hatten. Das ist doch unser Gott. Ich glaube doch an ihn. Und unser Volk Israel ist doch sein Volk, um das er sich kümmert. Das hat er versprochen in seinem Bund. Und warum zeigt Gott sich jetzt nicht? Warum ist er nur nach den Worten Jeremias ein uninteressierter Fremdling oder ein Wanderer, der sich nur kurz im Land aufhält? Und da habe ich eine Frage an euch. Kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr denkt, hat Gott kein Interesse an mir? Hat er sein Interesse an meinem Leben, an meinem Schicksal verloren? Ja, ich habe geglaubt. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, Gott ist irgendwie weggegangen. Wie Jeremia das sagt, ein Wanderer in unserem Leben, der hat mal reingeschaut. Ich habe zu Jugendzeiten vielleicht gesagt, wow, ich glaube an Gott, stehe jetzt richtig im Glauben. Und im Älterwerden merkt man, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott ist weitergefahren, weitergewandert. Vielleicht kennst du ja so ein Gefühl, das sagt, interessiert sich Gott überhaupt noch für mich? Genauso ging es den Israeliten in der Dürrezeit. Vielleicht geht es den Menschen in Australien gerade genauso. Die Antwort für den Grund der Dürre in Israel müssen wir nicht lange suchen. Wieso sie diesen Vers, der unserem Predigttext folgt, unser Predigttext geht bis Vers 9, aber in Vers 10 kommt der eigentliche Grund raus, warum sie den nicht mit reingenommen haben in dieser Auswahl, bleibt fragwürdig. Aber ich habe ihn für euch. Vers 10 in Jeremia, unserem Predigttext. So spricht der Herr von diesem Volk. Sie laufen gern hin und her und schonen ihre Füße nicht. Darum hat der Herr kein Gefallen an ihnen, sondern er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. Das ist der Grund, nicht für die Dürre. Da muss man immer aufpassen. Das ist nicht der Grund für die Dürre, sondern es ist der Grund, warum Gott nicht hilft. Die Frage ist also beantwortet, warum Gott seinem auserwählten Volk in dieser Dürre nicht hilft. Unmissverständlich. Ihre Missetaten und Sünden sind schuld daran, dass Gott sagt, sie wollen nichts von mir wissen. Dann brauchen sie meine Hilfe ganz offensichtlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn es einem dreckig geht, dann ruft man zu Gott und schreit, wo bist du denn? Das machen selbst die Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben. Dann kommt dieser Spruch, wenn es dich gibt, Gott, dann hilf mir jetzt. So ein bisschen Gott die Pistole auf die Brust setzen. Ja, und dann steht was im Weg. Sünde, Missetat heißt es hier etwas altmodisch, Fehler, Schuld, die ich persönlich begangen habe. Ein Leben ohne Gott hat demnach tatsächlich Auswirkungen. Ein Leben, das nicht nach Gottes Geboten und Weisungen fragt, zieht Konsequenzen nach sich, ob wir das hören wollen oder nicht. Wir wollen einmal diesen Kuschelgott einmal umarmen und Jesus und Gott, der Schöpfer, hört sich alles gut an, aber dass es auch Konsequenzen hat. Wenn wir Gott beiseite schieben und das tun, was wir für richtig halten, das wollen wir nicht hören. Aber das steckt hier leider in diesem Katastrophentext aus Israel drin und sollte uns nachdenklich machen. Ein Leben, das sich bewusst Gottes Willen entgegenstellt, muss sich nicht wundern, wenn es austrocknet. Ja, wir werfen es Gott immer wieder vor in der Not, dass er uns nicht hilft und dass er uns nicht aus den Katastrophen rettet. Braucht man nur im Fernsehen gucken. Ganz viele Menschen sagen, warum lässt das Gott zu? Die Lage damals in Juda war wirklich verheerend. Heute wird ja so getan, als ob unsere Zeit die einzige wäre, wo es Katastrophen gibt. Aber die gab es schon immer. Ich will nicht den Klimawandel leugnen, aber darauf aufmerksam machen, dass das Leben schon immer von Katastrophen und schweren Ereignissen geprägt war. In Vers 2 heißt es eben, seine Tore sind verfallen, sie sanken zu Boden, aber die Schreie Jerusalems stiegen auf. Und wenn die Tore einer Stadt verfallen im Mittelalter, könnt ihr euch vorstellen, dann kommt das öffentliche Leben komplett zu erliegen. Da ist nichts mehr. In Hollywood wird man nur so eine knarrende, kaputte Tür sehen, die hin und her quietscht. Wind geht da durch, Sand. Aber ist alles verlassen. Alles verlassen. Das öffentliche Leben ist zum Stillstand gekommen. Das war nicht nur ein paar Wochen oder Monate ohne Regen, ohne Wasser. Das hat richtig lange gedauert. Das können wir uns nicht vorstellen. Nach dem 5. Buch Mose sind schon die Anfänge einer Dürre. Das Ausbleiben des Regens. Erste Hinweise, sich selbst einmal zu fragen, habe ich persönlich Gott den Rücken gekehrt? Oder habe ich andere Menschen, Hobbys oder Dinge in meinem Leben an erste Stelle gesetzt? Das steht im 5. Mosebuch, Kapitel 11, die Verse 16 bis 17. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an, sodass der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. Wieso nicht? Manches, was wir sehen im Fernsehen, in den Medien, dazu nutzen, um sich selbst mal zu fragen, wie sieht es aus in meinem Leben mit Schuld und Sünde? Aber wir Menschen gucken immer lieber auf die anderen. Könnt ihr euch an 1540 erinnern? Hexen. Super Ausrede. Die sind schuld, nicht wir. Die anderen sind schuld, die großen Firmen sind schuld, die Autos sind schuld. Keiner guckt auf sich. Und da fängt es doch eigentlich immer an. Also es gibt manche Sachen, die Gott uns als Hinweis gibt, auch über unsere Umwelt. Ihr habt es gehört, ne? Sodass kein Regen kommt, der Himmel zugeschlossen wird von Gott. Schuld wird oft beim anderen gesucht. Die Israeliten versuchten erstmal alles Menschenmögliche, um Wasser zu finden. Na klar, wieso erst Gott fragen, wenn wir einen Brunnen vor dem Tor haben? Selbst die Oberschicht, die Reichen und Schönen, war das Wasser ausgegangen. Und die schickten natürlich ihre Diener. Vers 3. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser. Aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Auch das einfache Volk, die Ackerleute, die für die Ernährung der Zukunft verantwortlich sind. Vers 4. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Alle sind traurig und schämen sich. Warum? Wofür? Merken und ahnen sie, dass sie rückblickend auf die vergangenen Monate und Jahre falsch gelebt haben? Wieso schämen sie sich? Vielleicht schämen sie sich dafür, dass sie ein Leben ohne Gott geführt haben, gegen seine Gebote gelebt haben. Gottes Volk, die kennen sich aus in der Schrift, die kennen die 10 Gebote, die kennen die Geschichte mit dem Regen aus dem 5. Buch Mose, die kennen das. Aber haben es komplett beiseite geschoben. Und vielleicht geht es uns als Christen manchmal genauso, dass wir alles kennen, aber manches beiseite schieben, was uns nicht passt. Und dann leben wir unser Christsein und merken gar nicht, dass wir uns nur die Rosinen, das, was wir gut finden, herauspicken und leben. Aber hier werden die Israeliten eines Besseren belehrt. Und Gott nutzt es, verwehrt seine Hilfe, damit sie das erkennen. Nicht um sie zu quälen, sondern damit sie erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind, Sünde und Missetat begangen haben. Die Beschreibung der Auswirkung der Dürre dauert bis Vers 6. Die Verse, die weggelassen sind, das ist nichts Geheimnisvolles. Da wird beschrieben, wie die Kuhmutter ihre Junge verlässt und der Esel eben auch nach Luft schnappt. Also da geht es um die genaue Beschreibung, wie die Dürre sich auswirken auf die Tierwelt. Könnt ihr mal nachlesen. Bis Vers 6 wird es beschrieben und dann kommt das Interessante. Gott ist derjenige, der spricht in diesen Versen. Er klagt die Situation, die Lage seiner Schöpfung an. Er findet es nicht in Ordnung, wie die Situation ist. Könnt ihr denken, die Israeliten beschweren sich, oh, so schlimm und alles. Das ist Gott, der hier spricht und klagt, wie seine Welt, seine Schöpfung aussieht. Er ist nicht zufrieden damit. Hat das Volk noch nicht begriffen, dass es umkehren muss? Zurück in ein Leben mit Gott, in ein Leben, das nach seinen Geboten lebt? Schauen wir einmal weg von den Israeliten auf unser eigenes Leben, auf dein Leben. Vielleicht erinnerst du dich an solche Momente, wo dir auf einmal klar wurde, da bin ich schuldig geworden. Da habe ich einen Fehler gemacht. Könnt ihr euch noch an solche Situationen erinnern? Ich hoffe, ihr hattet solche Situationen, wo einem auf einmal glasklar klar wird, das war ich. Und ich kann die Schuld niemandem anderen in die Schuhe schieben, außer mir selbst. Und muss das eingestehen. Das war meine Schuld. Hier habe ich gesündigt. Hier habe ich Gott den Rücken gekehrt in meinem Leben, in dieser Situation, die ich heute erlebt hatte. Gab es solche Momente bei euch? Und was hast du dann mit deiner Schuld gemacht? Was hast du dann mit dieser erkannten Schuld gemacht? Denn das ist hier die entscheidende Frage für dich, für mich und für die Israeliten. Denn die reden jetzt ab Vers 7 unseres Predigtextes. Sie ergreifen endlich das Wort und sie sind auf dem richtigen Weg. Sie sagen, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Super. Schuldbekenntnis. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Schritt 1, ich erkenne meine Schuld. Schritt 2, ich bekenne sie. Und dann? Was kommt dann? Ich bitte um Vergebung. Aber das fehlt hier. Das ist hier nicht zu finden. So hilf uns doch um deines Namens willen, steht an der Stelle, wo eigentlich die Bitte um Vergebung folgen müsste. So hilf uns doch um deines Namens willen. Ihre Schuld spielt keine Rolle mehr. Sie sagen, du musst uns helfen, damit die anderen Völker, die um uns herum sind, einen anderen Gott haben und wissen, dass du unser Gott bist. Sich nicht lustig machen über dich. Unsere Schuld haben wir begangen, ja gut, aber du musst jetzt um deines Namens willen zeigen, dass du der Herr dieser Welt bist. Die Bitte um Vergebung bleibt hier völlig aus. Ein Schritt fehlt. Was nach dem Schuldbekenntnis kommt, ist die Bitte um Vergebung. Die Umkehr, die Buße. Ich muss mich verändern danach. Aber der Schritt wird übersprungen. Er wird nicht beachtet hier. Stattdessen immer mehr Vorwürfe an Gott, die in Anklagen an ihn enden. Vers 8 und 9. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Volle Pulle Anklage. Ganz kurz die Schuld bekannt und dann aber den Finger auf Gott zeigen, jetzt mach aber mal was. Ganz schön frech, ganz schön dreist. Nicht alles Schlimmes in unserer Welt oder in unserem eigenen Leben passiert, weil Gott das so will. Manches passiert eben. Und manches nutzt Gott aber, um unsere Sünden, unsere Missetaten deutlich zu machen. Wir können alle Schicksalsschläge, alle Katastrophen, die in der Bildzeitung, im Fernsehen sehen, aber für uns nutzen. Das macht Angst manchmal. Das eigene Leben, wenn da was Schlimmes passiert, ist noch schmerzhafter als das, was wir im Fernsehen sehen. Und trotzdem können wir das nutzen und drüber nachdenken. Hat das was mit mir zu tun? Wie sieht es aus mit meinen Schulden bei Gott, mit meinen Sünden? Ich kann es auf den Prüfstand legen. Immer wenn ich Angst bekomme, wenn etwas Schlimmes passiert, kann ich meine Schuld erkennen, bekennen und Gott um Vergebung bitten. Das nennt sich eben in der Beziehung an Gott und mit Jesus arbeiten. Und das ist doch auch genau das, was Jesus sagt. Mit dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen in Matthäus 25. Er will damit sagen, seid bereit. Ruht euch nicht aus, legt euch nicht auf die faule Haut. Überprüft euer Leben, euer Licht und in diesem Fall eure Schuld. Leuchtest du noch? Stimmt etwas nicht in deinem Leben? Neulich die Geschichte gehört, dass einer gebetet hat, dass er geheilt wird, geholfen wird. Und da ist nichts passiert. Und da muss man tatsächlich gucken, steht da noch irgendwas dazwischen? Schuld. Wenn jemand wieder heiratet, vorher geschieden worden ist, dann ist das Erste immer, was ich sage, die Schuld muss erstmal weggeräumt werden. Das ist nicht einfach so, man fängt wieder von vorne an, wie sich das manche so denken, sondern ich sage, da ist Schuld. Du kannst nicht neu anfangen, wenn die nicht weggenommen wird. Der Graben zwischen dir und Gott wird größer. Und da leidet die Beziehung unter. Schuld muss weggenommen werden. Und dank Jesus haben wir die Möglichkeit. Nun nutzen wir sie auch. Wir sollten es. Erkennen, bekennen und Gott um Vergebung bitten. Seid bereit, denn das ist wichtig. Weil unsere Welt nach der Bibel untergehen wird. Und dann macht Gott alles neu. Und das ist gut zu wissen, damit wir hier nicht in Panik geraten, damit unsere Schuld immer versucht wird, auf den Nullstand zu halten. Die Welt wird untergehen. Das sagt die Bibel. Morgen, vielleicht auch erst in 200, 300, 400 Jahren. Wir wissen es nicht. Aber sie wird untergehen. Da kann Greta Thunberg auch nichts gegen machen. Oder tun, noch besser. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel, sagt Johannes, und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Nicht der Gedanke, dass wir Menschen die Welt durch unser eigenes Tun und Handeln zerstören oder retten können, ist der wichtigste, sondern dass wir darum wissen, sie wird eines Tages zugrunde gehen. Und bin ich persönlich darauf vorbereitet? Habe ich das mit der Schuld geklärt, mit meinem Gott, mit meinem Herrn Jesus? Wenn das morgen soweit wäre, bin ich bereit. Leuchte ich noch? Ist mein Schuldenkonto bei Gott ausgeglichen? Und dann ist es eben wichtig zu wissen, ihr wisst das alle schon, oder vielleicht einige auch nicht, dass wenn man dabei sein will in dieser neuen Welt, muss ich Ja sagen zu Jesus. Das ist die Eintrittskarte in diese neue Welt, nachdem die alte untergegangen ist. Und auch wenn das hoffentlich noch lange dauert, noch viele Menschen vorher zum Glauben an Jesus kommen, ist es trotzdem wichtig, sein Sündenlevel, sein Schuldenlevel immer auf Null zu halten. Immer die Schuld erkennen, die eigene bekennen und vergeben lassen. Denn in dieser engen Verbindung zu Gott, die wir dadurch bekommen, hast du seine Hilfe auf seiner Seite. Und umso größer der Graben zwischen dir und Gott ist, das lerne ich aus diesem Jeremia-Text, ist auch die Hilfe Gottes eben ferner. Das sagt mir der Text heute, das möchte ich euch mitgeben. Und wenn wir diese Beziehung eng halten, der Graben, der zwischen uns und Gott liegt, mit Jesu Kreuz überbrücken, ihr kennt dieses Bild, dann ist Gottes Hilfe auch nicht fern. Aber die Schuld bekennen und nicht so wie die Israeliten. Das Überspringen, die Bitte um Vergebung, das ist das, was ich heute mitgeben will euch. Weil es so wichtig ist, eine enge Beziehung mit Gott zu haben. Und das macht den Blick klar für diese Welt. Ohne Hysterie, Panik und Gewalt. Und dann können wir Gottes Willen leben und praktisch umsetzen. Und dann heißt es natürlich, bewahre Gottes Schöpfung. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Aber er hat keine oberste Priorität. Oberste Priorität und dein Lebenssinn schlechthin ist das eigene Ja zu Jesus zu finden, dein Leben lang daran festzuhalten und zu behalten und anderen auf ihrem Weg zu oder mit Jesus zu helfen. Das ist immer der oberste Sinn unseres Lebens. Und dann natürlich immer neu die Schuld bekennen. Und dann hier miteinander leben, die Umwelt bewahren, gucken, was man tun kann. Aber dann immer wissen, dass die Welt untergeht. Markus 8, Vers 36. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen und doch Schaden zu nehmen an seiner Seele? Oder anders gesagt, auf unsere gegenwärtige Situation bezogen. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er den Klimawandel aufhält, aber findet keine Schuldvergebung bei Gott und kein Ja zu Jesus in seinem Leben? Handle nach Gottes Geboten und nach den Worten und Anweisungen Jesu. Und lass dabei keine entscheidenden Schritte weg. Und glaub nicht, nur weil man 30 Jahre schon gläubig ist, weiß man alles und kann sich an alles erinnern. An manches muss man sich wieder neu erinnern. Die Israeliten wussten alles, aber haben es nicht umgesetzt. Lasst uns diesem Beispiel zu dieser Zeit Jeremias nicht folgen, sondern keinen Schritt, den Jesus uns offenbart hat und gezeigt hat, vergessen. Und dann vor allen Dingen nicht immer die Schuld beim anderen suchen, sondern immer bei sich selber anfangen. Nicht wie bei der Dürre 1540. Eigene Schuld regelmäßig erkennen, bekennen, Gott um Vergebung bitten und dann seine Gebote und Aufträge leben, und dann ist der Kontakt zu Gott in deinem Leben wirklich eng. Dann ist seine Hilfe nicht fern. Wenn du das Gefühl hast, seine Hilfe ist fern, dann mach diesen Schuldcheck, diesen Sündencheck, ob nicht etwas zwischen euch steht. Das kann eben manchmal den Unterschied sein zwischen sofortiger Hilfe und Geduld, die man haben muss, bis Gott einem näher kommt. Überprüft euch. Amen.